Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Jetzt habe ich dich erst gerade in meinen Ohren gehabt, Duri, dich und Jacqueline Fehr.
Hast du gehört? Cool. Mhm.
Und jetzt sitzt du vor mir. Das ist noch recht lustig so. Und einfach auch, weil ich dich ja gut kenne und Jacqueline Fehr überhaupt nicht. Aber so dann, es ist wie so, ich bin noch viel mehr dabei. Ich finde so, Audio ist ja sowieso schon etwas. Und ich tue vielleicht noch schnell das erklären, ob der Duri hat einen Live-Podcast im Rahmen von einer Veranstaltung, das kannst du noch genauer sagen, mit der Jacqueline Fehr gemacht, ein kurzes Gespräch geführt. Das kann man nachhören. In einem anderen Podcast von dir, nämlich, wie heisst der?
Auf dem Weg als Anwältin.
Genau. Dort werden die auch Folgen von uns publiziert. Oder auch nicht. Ja,
das habe ich ja heute aufgeschaltet, den Podcast.
Ja, siehst du, und ich habe es schon gehört. Leck, bin ich ein treuer Hörer.
Ah, du hörst meinen Podcast, habe ich gar nicht gewusst.
Sicher hast du es gewusst.
Ja, aber dass du so ein treuer Hörer bist.
Es kommt mega darauf an, manchmal ist es ja todlangweilig. Das höre ich natürlich nicht, aber die spannenden Sachen höre ich gerne. Und es gibt wirklich Highlights. Obwohl ich so ein Non-Jurist bin, also ich meine, inhaltlich habe ich keine Ahnung.
Eigentlich ist es ja ein Podcast alles für einen Nerd, für Nerds, oder?
Ja,
Nerdinnen
ja.
und Nerds.
Ja, aber also gleich, es ist ja, wie soll ich sagen? Ich finde das noch spannend, wahrscheinlich auch, weil ich dich gut kenne und so durch das immer noch ein bisschen Hintergrundinformationen kenne.
Also ich habe heute Freude, ich habe dann auf meinem Podcast, das ist morgen um 8:30, also bist du kaum am Arbeiten, habe ich eine Sprachmitteilung bekommen von einem Kollegen und der hat gesagt, hey, cooler Podcast und du redest von einem Gefängnis in Lissabon und eine Mitarbeiterin vom Justizvollzug, Justiz und Wiedereingliederung, Juve, wie es heute heisst, hat mich gefragt, ob ich dich fragen kann, welches Gefängnis das ist, weil das wollen sie anschauen.
Ja.
Weißt du, ich erzähle doch von einem Gefängnis, das nur Wärterinnen hat.
Ja.
Also es wird sogar weitergetragen.
Sehr cool. Was war es für eine Veranstaltung, die das stattgefunden hat?
Eine Weiterbildung für Juristen, Anwälte, Staatsanwälte.
Und dort kommt Jacqueline Fehr vorbei.
Ja, grosse Ehre. Cool.
Cool, sehr cool. Ja, also kann man empfehlen für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben. Jacqueline Fehr wirklich sehr sympathisch, finde ich.
Ist sie auch, nice.
Also sehr, mit der würden wir jetzt gerne auch noch, sie sagt ja, gehen ein Bier trinken. Ja. Da würde ich jetzt auch noch mitgehen, so gefühlt.
Nein, und was mich noch überrascht hat, weißt du denn nicht, sind die Politiker Teflon? Und irgendwo sagt sie ja im Gespräch, sie können sich fängst selber nicht mehr hören, so mit diesen Plattitüden. Und das hat sie ja überhaupt nicht.
Ja.
Also sie hat eine Meinung und sie sagt die Meinung und dann irgst halt auch an, aber
es gibt auch irgendwo einen Moment, wo du sie etwas fragst und sie weiss es nicht. Wo du irgendwie sagst, wegen der Digitalisierung, gibt denn das jetzt im Amt für Schlammethode irgendwo umgesetzt, dann sagt sie, das weiß ich jetzt nicht. Und dann denkst du, es ist ja schon auch noch heiklig, als Amtsvorsteherin sozusagen in ihrem eigenen Bereich. Also klar weiss sie nicht alles.
Nein, das kannst du ja nicht wissen.
Nein, aber ich glaube, es gibt viele, die würden sagen, ja, wissen Sie, das ist jetzt gerade in der Evaluation. Wir haben dann da in der nächsten Sitzung, wie wir das vorantreiben oder so.
Ja,
wie so mit Floskeln da würden drüber hinweg. Und sie sagt, sie antwortet eigentlich sehr konkret auf deine Fragen und sagt, das kann ich jetzt einfach nicht beantworten, weil das weiss ich jetzt gerade nicht. Was ich weiss, ist das und das und das.
Ja, ich habe im Rahmen des deutschen Wahlkampfs ein längeres Gespräch gehört mit dem Söder.
Ja.
CSU, München.
Ja.
Und der ist so Teflon. Weißt du, auf alles kommt eine Antwort und du weißt, er hat schon 100-mal die gleiche Frage beantwortet, aber du spürst ihn so nicht als Mensch.
Ja, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ich kenne ja den nur aus den Medien so. Und ich habe aber nie etwas Längeres von ihm gehört und hätte das aber das so als ersten Eindruck. So. Das ist schon lustig, manchmal trifft das
vielleicht. Aber das sind halt Berufspolitiker, der ist wahrscheinlich seit 16 in der Politik und
ja,
halt nicht das Milizsystem, das macht ja hat schon einen Vorteil.
Heisst denn das, dass das politisch Erfolg bedeutet? Also musst du sozusagen musst du so Teflon-mässig sein, dass du politisch erfolgreich wirst. Weil es heisst ja, du musst auch gewählt werden von Bürgerinnen und Bürgern und so. Also so, das würde jetzt wie ein bisschen bedeuten, du musst eigentlich so sein, um neu herzukommen. Das ist wie ein Erfolgsrezept.
Ja, vielleicht die jetzige Zeit. Ich meine, hast du vielleicht den deutschen Wahlkampf auch ein bisschen mitverfolgt? Und dann hat man sich ja überboten, mit Wählern nichts zuzumuten.
Also was, wie hat der Wähler nichts
ja, man hat ja nicht gesagt, hey, es sind riesige Reformen, stehen da, wir müssen Digitalisierung vorantreiben.
Also man hat gesagt, wenn er mich wählt, bleibt alles, wie es ist.
Ja, also oder, so. Mehr, oder?
Ich will nichts befürchten. So.
Immer, ja.
Also wir haben alle weiterhin unser Leben und wir sind alle, ja, jeder kann seinen Job halten und genauso weiterleben, wie er bis anhin
glaubt. Und dann läuft natürlich eine Demokratie, wenn du nicht mehr an der Sache diskutierst und reibst, dann läuft es ein bisschen ins Leere, dann ist einfach irgendeine Versprechungsmaschinerie an Wähler und das erlebe ich jetzt in der Schweiz nicht so.
Ja.
Oder nicht so extrem.
Ja, aber das auf jeden Fall in diesem Gespräch finde ich jetzt das auch, es ist sehr angenehm so.
Also, meinst du jetzt mit der Frau Fehr?
Ja, genau.
Ja. Dann haben wir ja noch sonst etwas Erfreuliches. Der Harro von Sänger hat uns geschrieben.
Der Harro von Sänger, also was ist er genau? Ist Professor oder der emeritierte Professor?
Emeritierter Professor, ist glaube ich 87.
Okay.
Ein Jurist und Semiologe.
Ja.
Und er hat ja das Buch, das wir hier gelesen haben, über Strategeme geschrieben.
Ich hätte das Gesicht gesehen, wie der Duri sich ganz Mühe gegeben hat, zum Strategeme zu sagen, ja.
Und der hat uns ja geschrieben, ist begeistert von unserem Podcast und hat mir gesagt, ich soll dich ganz lieb grüßen.
Ah, herzlichen Dank, Herr von Sänger.
Und ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, ich bin jetzt in diesem Seminar zu diesen Strategien.
Ja.
Und es hat ein paar Äußerungen gehabt von Berufskollegen von mir. Und wo die das geäußert haben, habe ich gedacht, das muss ich dem Frank erzählen. Das
dann hast du es gerade aufgeschrieben.
Natürlich.
Sehr cool.
Also so 3-4 Highlights schnell.
Ja, ja.
Also D'Angela hat sich Gedanken gemacht, ob Staatsanwälte auch Strategien anwendet.
Ja.
Und das ist noch lustig, wenn man sich einmal die Gegenseite eindenkt, weil die wenden ganz andere Strategien an als Verteidiger.
Ja.
Es ist ein anderer Umgang mit der Strategien.
Ja.
Das ist immer noch lustig. Und dann ist die Ursula, die hat dann gesagt, sie hat sich überlegt, Listen, die nicht funktioniert haben. Und da habe ich an dich gedacht. Also sie, oder eigentlich war die Aufgabe vom Seminar, kommen und zu diskutieren, wo man eine Liste angewendet hat.
Ja.
Und es funktioniert hat.
Logisch,
sie, ja.
Sie hat eine total gute Liste gehabt, aber es ist voll in die Hose.
Und Ursula ist gekommen und hat gesagt, eben, sie hat jetzt da eine Liste, aber es hat eben nicht funktioniert.
Ja, das gehört, glaube ich, auch dazu, dass es dann einmal nicht klappt. Sonst wäre es ja nicht wirklich eine Liste. Ist ja auch ein Risiko eingehen. Also es ist ja so ein bisschen, kann natürlich schon sein, dass du auch durchschaut wirst oder so. Oder es dann einfach total in die Hose geht.
Ja, nein, und das war eben so spannend gewesen, dass man da von allen Seiten die Liste angeschaut hat.
Ja.
Nur schon der Gedanke, jetzt spielen wir mal Staatsanwalt. Welche Liste geht er noch?
Ja.
Und das ist ja auch noch wichtig, weil es ist ja das Gegenüber. Es geht ja auch viel um Listen erkennen,
absolut,
und aufzufangen. Ja. Dann der Alex oder der Martino, die haben dann berichtet von Strategien im Umgang mit dem Klient.
Ja.
Ist wahrscheinlich vor allem das Wichtigste, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Also weißt du, dem Klient zu vermitteln, was man im Sinn hat und ihn mitzunehmen. Und ihn vielleicht eben auch zu führen an die richtige Stelle, ins richtige Verhalten.
Ein Klient über eine Liste zu führen, ist ja auch so ein bisschen intransparent, oder? Also klar kannst du sagen, ich muss jetzt dem Klient, also ich stelle mir das ein bisschen so vor, du hast einen Klient und du befürchtest, dass der sich irgendwie so verhält, dass es, also zu seinem eigenen Nachteil sozusagen, du denkst, Jesus Gott, wenn dem die und die Fragen gestellt werden, dann erzählt er Sachen, die er lieber nicht erzählen sollte, zum Beispiel. Und dass du ihn dann über eine Liste dazu bringst, dass er das nicht macht, sozusagen, oder? Also wäre das so als Beispiel, ja.
Ja.
Also es ist ja nicht so ganz transparent. Es ist ja nicht, du tust ja dann gegenüber dem Klient sozusagen nicht deine Strategie darlegen, sondern du leist den Teil dar, wo du hoffst, dass er richtig darauf reagiert. Also schon zu seinem eigenen Vorteil, das ist klar, aber wieso, also die Liste ist ja, sonst wäre es keine Liste, wenn sie transparent wäre.
Also es hat so verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dem Klient deine eigene Strategie, Denkarbeit hinter deiner Arbeit können zu vermitteln. Und für das habe ich jetzt die Strategie vor allem angewendet. Weil du kannst dann ganz plastisch ihm erklären, hey, look, da habe ich die Strategie Katz und Maus spielen. Oder da ist die Strategie von dem Schreiben aus der Reserve locken.
Dass man wie so ein Bild auch eine Art eine Metapher, das kann als Metapher nutzen, um jemandem auf eine einfache Art und Weise ohne Juristengedöns rundherum erklären, warum dass man eben etwas so und so sollte machen in dem Fall.
Genau, das kannst du sehr plastisch zeigen.
Ja, das ist cool, ja.
Und eben der Alex oder der Martina, ich weiß nicht mehr, wer es war, haben dann eben gesagt, aber es geht eben noch weiter. Es ist im Umgang natürlich mit dem Klient, mit dem Gegenseiten, mit dem Gericht. Und natürlich, ein Stück weit wird dann halt der Klient auch manipuliert.
Ja.
Aber nicht unbedingt, es ist ja nicht das Ziel von dieser Manipulation, wenn man es so nennen will. Es ist eben keine Manipulation. Das Ziel ist ja dann, etwas zu seinem Sinn, etwas zu seinem Guten.
Ja.
Also ich glaube, eine Strategie ist dann verwerflich, wenn ich etwas ausnütze und dich in die Tiere führe und ich will etwas profitieren. Aber sonst ist es einfach ein normales Verkaufen, wie wir das ja tagtäglich machen.
Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang, das fällt mir gerade ein, weil es mich leicht irritiert. Ich habe im Moment mit verschiedenen Kunden aus dem Unternehmensberatungskontext zu tun, ohne da irgendwelche Organisationen wählen zu nennen. Und das sind ja mit den Leuten, die ich so Anlässe plane oder so, die sind auf Partnerlevel, sage ich jetzt mal, das sind alles Leute, die sehr geschickt können kommunizieren können, weil das hat sie vermutlich schlussendlich an den Punkt hergebracht, wo sie jetzt sind.
Darf ich schnell reinhaken?
Ja.
Das habe ich eben dann an dem Seminar auch gesagt. Die klassische Rhetoriklehre, die antike Rhetoriklehre, das ist eigentlich nichts anderes als List und Strategem in eine Form gegossen.
Ja. Also ich kenne mich jetzt nicht im Detail aus mit der klassischen antiken Historik.
Aber das musst du gar nicht, sondern du sagst, ein geschickter Rhetoriker, ein geschickter Verkäufer seiner selbst, ein geschickter Verhandler, der wendet instinktiv die Strategie an, auch wenn er es dann nicht benennt, den Pflaumenbaum verdorren anstelle des Pfirsichsbaums.
Ja.
Aber also wir wenden tagtäglich fast jede Minute Strategie an. Wir haben es einfach nicht so präsent und können es nicht so benennen, haben nicht das Vokabular wie ein Chinesen.
Was ich eben sehr spannend finde im Zusammenhang, ich bin oft irritiert im Zusammenhang mit diesen Leuten, wenn ich kommuniziere mit denen, weil die eine erstaunliche Offenheit an den Tag legen, mit mir als externer Partner sozusagen für den Anlass, wo du auf eine Art das Gefühl hast, die machen das auch, um dir eine möglichst gute Arbeit zu ermöglichen. Also, dass sie ganz offen sagen, was läuft bei ihnen gut, was läuft bei ihnen nicht so gut, wo liegen ein bisschen Knörz. Bis auf einzelne Mitarbeiter aber, also der so und so, der hat das und das Problem. Also über andere Leute, die ich noch nicht getroffen habe selber. Und wo ich auch nicht im Detail wird mit diesen Einzelnen arbeiten, oder? Also wo es nicht darum geht, einzelne Leute weiterzubringen, denen irgendwie etwas können vermitteln oder so, sondern es wird einfach so geredet über andere. Und zwischendurch bin ich aber nicht ganz sicher, ob das sozusagen, also wieso, ich habe so das Gefühl, es sind noch ein paar Strategien in diesen Sitzungen, mit, dass ich bin ja nicht nur ich und noch jemand, sondern meistens sind es so verschiedene Leute. Jemand vom HR, der irgendwie noch mitorganisiert.
Du meinst, dass das Team, das gar nicht auf dich zielt?
Ja, das sowohl als auch. Es gibt so, gefühlt habe ich so gedacht, irgendwie läuft das nicht ganz so, wie ich das jetzt würde erwarten. Und ich gehe aber auch so manchmal ein bisschen darauf hinein, dass ich dann plötzlich denke, ah, die sind ja mega, alle mega ehrlich und mega transparent. Und wenn ich abgehängt habe, denke ich auch, ich weiß gar nicht so recht, wie jetzt die das gemeint haben oder ob die ein gewisses Ziel verfolgt haben in dieser Sitzung und ich einfach darauf hineingehört bin. Es ist mir schon lange nicht mehr so aufgefallen, wie bei den Leuten, die ich wirklich von allen sagen würde, die sind alle recht intelligent und vor allem geschickt in der Kommunikation.
Ich bin an einer Podcast-Reihe zum Cicero. Dort schauen wir das Plädoyer von ihm an.
Ja.
83 vor Christus. Sein erster Mordprozess, den er verteidigt.
Ja, ich komme es am Rand mit über, aber ich tue mich noch nicht im Detail damit befassen. Ja.
Die nächste oder die übernächste Folge gehen wir wirklich in die Tiefe vom Plädoyer.
Ja.
Und das musst du reinhören, weil ich beim Cicero jetzt auch so Stellen, wo man fragt, wer ist wirklich der Adressat von diesen Aussagen und auf wer zielt es und was beabsichtigt man damit.
Ja.
Das ist genau das, was du jetzt in diesen Sitzungen hast.
Ja.
Und zu welchem Schluss bist du jetzt gekommen?
Ich bin auch zu keinem Schluss gekommen. Es ist, wir werden, also wir haben schon Veranstaltungen gehabt, eben auch mit verschiedenen Kunden. Und meistens ist es dann an der Veranstaltung selber ist es nochmal ein bisschen anders. Also dann lernst du die Leute ein bisschen besser kennen, weil dann die plötzlich live da hast. Und dann siehst du sie auch noch ein bisschen in ihrem Gesamtkontext. Wie funktioniert die ganze Abteilung oder wie funktioniert sie mit verschiedenen Mitarbeitern. Dann kommst du viel ein besseres Bild über von Leuten, wo in diesen Sitzungen eigentlich immer so, ich habe das Gefühl, ich habe einen starken Eindruck, aber ich traue dem nicht so ganz, aus irgendeinem Grund. Ich weiss auch nicht genau, was es liegt. Und das ist auch noch lustig, weil manchmal hast du ja mit Leuten zu tun, wo du das Gefühl hast, weiss jetzt noch nicht genau, wie der tickt. So. Und da habe ich überhaupt keine Mühe damit, wenn ich Leute so kennenlerne und das noch nicht so genau. Und bei gewissen Leuten hast du doch so, denkst, ah, die ist doch, ja, das ist das eine, die ist so und so und so. Das finde ich auch noch lustig. Und bei denen ist es aber gefühlt immer so, der erste Ding ist, ah, die ist so und so und so. Und dann passieren so Sachen im Verlauf vom Gespräch. Und denkst, hä? Nein, ich glaube, Und es ist, also, es ist cool. Es ist spannend und ich glaube, es hat oft damit zu tun, dass die ganz sich gewöhnt sind, auch ganz bewusst und ganz strategisch zu kommunizieren. Wieso? Zu wissen, was, wann, wie, wo. Und ich könnte mir vorstellen, um den Bogen schliessen zu den Politikerinnen und Politikern, dass die das einfach auch ganz oft, fast den ganzen Tag, oder? Jedes Gespräch hat verfolgt irgendein Ziel, man muss irgendwie ein Schrittchen, man muss etwas auslösen. Ich glaube, es gibt wenig Punkte, wo man einfach mal offen neu mit hergeht und auch resultatsoffen neu mit hergeht und in ein Gespräch hingeht. Und ja, also so, ich bin eigentlich noch froh, dass ich die Möglichkeit oft habe. Also eben auch, wenn Kundinnen oder Kunden zu uns kommen und irgendeine Idee haben, gehe ich auch ganz bewusst in ein Gespräch ein, dass ich auch während dem ersten Gespräch oder auch nach dem ersten Gespräch kann sagen, ich glaube, wir sind nicht die Richtigen, um das zu machen. Also es ist nicht so, natürlich will ich etwas verkaufen, aber es ist nicht so, ich weiss ja gar noch nicht was. Also ich habe auch nicht einen Katalog und sage, ja, sie müssen einfach Produkt XY nehmen, dann ist ihr das Problem gelöst. Sondern es ist ja eine Beratung und da finde ich eben für mich, und das gefällt mir selber, dass ich auch sagen kann, ich glaube nicht. Und manchmal machst du das nicht und denkst dann im Nachhinein, es wäre vielleicht besser gewesen. Und manchmal hast du auch mal etwas abgesagt und denkst vielleicht im Nachhinein, vielleicht wäre es doch cool gewesen. Also das gibt es ja dann auch noch. Aber so die Möglichkeit zu haben, ich glaube, es haben einfach viele Leute nicht so die Wahl. Also hast du das auch? Spürst du das, wenn neue Klientinnen und Klienten zu dir kommen? Also wählst du aus aufgrund, ich sage mal, von der Klientin oder vom Fall oder so, oder wählst du nur aus aufgrund von, wie ausgelastet bist du und Passthematik? Gut, Passthematik ist ja
eben, schon also, der Fall, ja. Ja, nein, Thematik muss schon passen.
Aber gibt es zum Beispiel die Leute, dass du mit jemandem ein Gespräch führst und nach dem Gespräch, also vielleicht schon, sozusagen eine erste Sitzung hast oder so und dann nach dieser ersten Sitzung sagst, ich glaube, sie müssen sich einen anderen Anwalt suchen.
Also ich mache so quasi erste Kennenlerngespräche eigentlich fast nicht. Also es kommt eine Mandatsanfrage per Telefon und dann sage ich meistens, wissen Sie was, geben Sie mir doch gerade mal eine Vollmacht, das ist alles noch kostenlos, ich hole mal die Akten und dann können wir auf Grundlage von der Akten diskutieren. Weil weißt einfach die Gespräche, wo sie dann irgendeine Geschichte erzählen und schlag mich tot.
Du weißt gar noch nicht, was ist eigentlich.
Und du kennst Akte. Ja. Und sie, weißt, es ist ja dann immer, sie sind Opfer, sie werden ungerecht behandelt und der Staat und der Böse. Und dann, ich sage dann immer, hey, schau, wenn wir die Akte holen, dann haben wir die Fakten. Und aufgrund von der Fakten hast du dann auch ein Gespräch, das wirklich etwas bringt und nicht einfach eine Stunde, wo sie mir zahlen.
Ja.
Also hole ich mir die Akte, schaue das grob an. Und dann kann ich ja schon einen Eindruck, ist das etwas für mich, ist das nicht für mich, ist es interessant oder schläft mir schon das Gesicht ein. Und also der Fall ist schon sehr wichtig, um auf deine Frage zurückzukommen, interessiert es mich die Sache an sich?
Ja.
Und dann lässt der Klient kommen, aber ich habe noch nie einen Klient bei mir im Büro gehabt, der dann nicht mein Kunde geworden wäre.
Ja, ja, ja. Also, aber dann gehst du eigentlich eher sozusagen auf die Thematik und obwohl du ja nachher sehr eng mit einem Klienten oder einer Klientin arbeitest. Also das kann ja schon auch sein, dass es dort nicht gibt oder so, oder schwierig ist. Ich sage mal schwierig, also ja, das muss ja nicht per se nicht
aber
gut
das merkst
sein.
Eben, aber das merkst du eben eigentlich schon am Telefon.
Okay.
Was haben sie für Ansprüche, was haben sie für Vorstellungen, wie fix sind sie auch, was ist überhaupt das Ziel vom Anwalt? Und wenn ich merke, der hat jetzt das Gefühl, man kann zaubern und man wird diesen Ansprüchen sowieso nie gerecht, dann lohne ich immer gerade die Finger davon. Ja. Aber das tönt jetzt so, also weißt du, das kommt auch nicht oft vor.
Ja.
Magst du dich noch erinnern, wir haben doch letztes Mal über das Strategem geredet. Ein Hund töten, um den Affen einzuschüchtern.
Ja.
Jetzt der Haro von Sänger.
Das haben wir nicht gefunden, wo das genau herkommt, oder?
Genau, wir haben uns gewundert, warum sie in diesen 36 Strategien nicht drin ist.
Ja.
Und jetzt hat ja der Haro von Sänger noch ein paar andere dicke Bücher geschrieben und ich bin jetzt so quasi in sein Hauptwerk gestiegen und habe herausgefunden, oder er schreibt, das gänge zurück aufs Strategem, die Akazie schelten, dabei aber auf den Maulbeeren zeigen. Du tust jemanden beschuldigen.
Aber nicht direkt, sondern indirekt. Also du zeigst das an einem anderen Beispiel, nicht?
Nein, man tut jemanden beschuldigen, der aber eigentlich nicht der Schuldige ist, weil man einen eigentlichen Schuldigen sich nicht angetraut.
Ah. Und was ist dann das Ziel von der Liste? Also wo soll denn das anführen?
Also ich, beim Cicero gibt es auch so ein Beispiel, wo er hat einen Vatermord, den er verteidigt und weil er ja eine Tat seine Mörder braucht, tut er zwei andere beschuldigen und hinter diesen zwei anderen gibt es noch eine dritte Figur und das ist eigentlich, so wie ich den Cicero lese, ist der Cicero der Meinung, die dritte Person dahinter ist eigentlich der Hauptprofiteur und darum auch die haupttatverdächtige Person.
Ja.
Aber verbal im Gerichtssaal schont er die Person dann auch wieder, weil sie eben mächtig ist.
Ja.
Er hat dann gar kein Argument. Er sagt dann, ja, ja, ich glaube aber nicht, dass der schuldig ist. Er bringt aber nicht wirklich Argument für die Behauptung. Und ich glaube, unterschwellig will er damit beführen, er sagt so unterschwellig, wir wissen es ja eigentlich alle, dass er
ja,
es
ja.
ist.
Ja.
Aber er lässt Richter wie selber den Schluss ziehen. Aber er will dann nichts dazu gesagt haben.
Ja, ich habe dich nicht direkt beschuldigt. Aber
das ist natürlich als,
wir wissen ja sozusagen.
Ja, und als rhetorische Liste hat das natürlich unter Umständen viel mehr Wirkung als eine direkte Beschuldigung.
Mhm. Also wenn meine Nachbarin sagt, ja, das ist ja schon verrückt, was alles von diesen Bäumen abkommt, hä?
Genau.
Dann auch will sie mich selber noch ein bisschen an Bord holen, dass ich sage, ja, ja, das ist schon verrückt, was da alles... Die Arbeit auch. Und oh, das geht alles auf euer Grundstück.
So. Aber eben, das ist den Frank schelten, dabei aber auf die Esche zeigen.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ein bisschen so. Ja, und das kann natürlich durchaus, also bei mir hat ja das ein bisschen die Wirkung, dass ich denke, oh oh, muss ich jetzt langsam irgendwie mein Verhalten ändern oder nicht? Ja. Okay, ja, ja, spannend. Es ist eben schon, es ist wirklich lustig und es ist auch lustig zu entdecken, wie oft wir das auch im Alltag selber machen, dass wir nicht so ganz klar kommunizieren. Und auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, ganz klar zu kommunizieren, dort, wo es eben nicht ganz angebracht ist.
Zum Beispiel?
Also im Theater zum Beispiel ist das eine ganz spannende Figur, die Figur, die plötzlich die Wahrheit spricht. Es gibt so Regisseurinnen und Regisseure, ich kann jetzt nicht das Beispiel nennen, wo, auch im Film, wo das oft passiert, wo ich mag mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wer ist denn das gewesen? So einen Film, wo so ein Familiendrama, weißt du, und alle haben irgendwie noch mit dem Festen. Anderen. Und von wem ist das? Wer hat Regie gemacht von Festen?
Lars von Trier. Nein.
Ich weiß es nicht mehr. Man stellt sich so einen Film vor. Es spielt auch keine Rolle.
Der aber geht um einen Kindesmissbrauch. Dort ist ein Familienfest. Und
nein, es war nicht Festen. Nicht nein, nein. Es ist ein anderer, es glaube sogar ein älterer Film. Ja. Auf alle Fälle, sozusagen, es, alle wissen genau und was und wie, aber niemand sagt, sondern es, man wird immer so ein bisschen. Man schont einander gegenseitig, eben, man hat so viel, man versucht zwar Ziel zu erreichen, aber macht es nicht direkt. Und dann gibt es in diesem Film gibt's immer die eine Figur, die irgendwann aufsteht und die absolute Wahrheit einfach so in den Raum einstellt. Aber
kennst du das nicht auch? Ich kenne das von unseren Weihnachtsfesten.
Ja, aber das ist doch so.
Man ist genau. So lieb zueinander und ja. Irgendwann findet man Kopfentavi und dann...
Ja. Ja,
jetzt am Tisch von ihnen, auf einmal uhren laut. Und
ein Freund von mir hat mir letzte Woche erzählt, er sagt, also seine Eltern leben in Deutschland und er sieht sie nicht so oft, aber dann kommt er heim und er sagt, er hat vor allem von seinem Vater geredet, er redet mit seinem Vater eigentlich über nichts anderes als über Winterreifen wechseln. und so. Ja,
praktische Sachen.
Sehr praktische Sachen. Aber der ist auch nicht mehr 15, so, sondern ist ein erwachsener Mann. Und wird vielleicht, und sein Vater ist ein älterer Mann. Und ja, es gibt ja dann immer wieder einmal so, man könnte ja einmal als erwachsene Menschen miteinander reden, sozusagen. Aber das Krasse ist, dass er es immer wieder probiert. Er spricht seinen Vater direkt auf Sachen an. Und er hat gesagt, das letzte Mal sei er wieder, also schon das zweite oder das dritte Mal, irgendwie nach einer Woche bei seinen Eltern, an einem Sonntagnachmittag, gesagt, hey, jetzt mal ganz ehrlich, ist es jetzt wirklich wahr, dass wir das ganze Wochenende über nichts Interessantes geredet haben?
Also das hat er seinen Eltern gesagt?
Das hat er ihnen auch ein bisschen vorgeworfen.
Und dann?
Und dann hat sein Vater gesagt, ja, das Thema haben wir das letzte Mal schon gehabt.
Das ist aber super.
Und das ist so, das ist auch noch spannend, also das Weihnachtsding, ich weiß nicht, wie du das hast. Welche
Strategie ist jetzt das?
Es gibt ja die, die dann eben so die Warte auf den Tisch legen, den Elefant auspacken und sagen, also jetzt ganz ehrlich, du hast doch einfach Krach mit dem Bruder seit eh und je und könnt ihr das nicht einfach mal klären, irgendwie so, oder? Und dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder die, die dann sagen, so, jetzt ist Weihnachten, können wir jetzt nicht einmal, das haben wir schon an letzten Weihnachten gehabt. Also wo dem sofort wieder die Luft rausnehmen, das gibt sicher auch ein Strategie zum Wieso und also,
ja, bei ja. Uns ist es anders. Bei uns geht es nicht darum, den Elefant nicht auf den Tisch. Was hast du gesagt? Welcher Elefant?
Den Elefant auf den Tisch zu legen.
Sondern wir sind glaub, einfach the eine gute Familie. Und wenn mein Bruder und ich telefonieren, haben bei meinem Bruder ist, arbeitet beim Bund. Und wenn wir dann telefonieren, dann haben alle um ihn herum das Gefühl, es ist etwas ganz Schlimmes und er hat grauhaft Streit mit jemandem.
Ja, und aber wir so telefonieren ganz normal.
Für uns ist das völlig... Und ja. Ich glaube, es ist mehr das. Und dann denkt man, wir sind halt laut und wir haben Meinungen und dann gibt man ja. Sich auf den Grind, aber dann ist man schon beim nächsten Thema. Alles kein Thema. Und eine Weihnacht ist, kann man dann so... Nein, heute will man harmonisch sein und es entspricht uns so nicht.
Ja. Und gibt es dann auch den, nein, ihr kennt eure Elefanten sozusagen, ihr wisst.
Nein, das ist dann ein guter Abend, also ja. wenn es dann laut wird, dann ist es gut.
Ja, ja, ja. Nein, ich meine mehr so das, dass es so, dass Sachen rum sind, dass man auch spürt, dass Sachen rum sind. Ich glaube auch in Arbeitsteams gibt es das immer wieder. Und dann gibt es manchmal so die eine Person, das ist ja dann auch noch knifflig, das anzusprechen. Und wann ist der richtige Zeitpunkt und wie, oder? Es wird ja immer schwieriger. Je länger man sozusagen Sachen nicht anspricht, umso schwieriger, weil wenn ich dann merke, dass du Krach hast mit dem Vorgesetzten, aber niemand sagt jemals etwas, denke ich auch, ich kann ja jetzt nichts sagen. Oder? Ich traue mich schon fast nicht, dich anzusprechen und zu sagen, du, ist eigentlich alles in Ordnung zwischen dir und deinem Vorgesetzten. Sondern ich denke, wenn niemand darüber redet, ist es ja wahrscheinlich richtig schlimm. Und Und dann gibt es aber, ich finde eben das, also ich mache es manchmal im Theater, die Figur spielen in so, eben in so verstrickten Beziehungsgeschichten, eine Figur, die reinkommt und einfach die Wahrheit, die absolute Wahrheit zeigt.
Aber das ist ganz eine wichtige Aufgabe vom Strafverteidiger. Du kannst nicht einen, der inhaftiert ist, dem etwas vormachen. Du musst genau die Figur bei dir spielen, wo du ihm sagst, sie machen sie sich nichts vor. Dort und dort geht der Zug an. Und wenn wir nicht aufspringen und Antworten und Erklärungen liefern zu dieser Fahrt, die der anfährt, dann stehen wir neben dem Gleis und kommen grauenhaft auf den Grind über. Also wir können uns jetzt nicht mehr schönreden, sondern wir müssen uns dieser Realität stellen. Ich komme jetzt gerade vor einer Einvernahme, wo auch der Beschuldigte, also ich bin geschädigter Vertreter, soll einer Person einen Grind geschlagen haben.
Ja.
Und dann wird gefragt, ja, am Tag haben sie gesehen, dass das Gesicht rot war. Nein, ich habe nichts gesehen. Und am nächsten Tag habe ich auch nichts gesehen. Und am übernächsten Tag habe ich auch nichts gesehen. Ich habe nie etwas gesehen. Nie etwas gesehen. Und dann sagt man, aber wir haben ja da Fotos. Wir haben ja da Arztberichte. Also weißt du, da wäre es so jetzt die Aufgabe vom Verteidiger, um dem zu sagen, hey Junge, das ist so offensichtlich.
Es gibt da offensichtliche Beweise.
Also der Zug fährt mit diesen Beweisen auf die und die Station zu, die Gericht heisst. Und wenn wir nicht die Beweise nehmen und die diskutieren, sondern sie einfach negieren und sagen, die gibt es nicht.
Es hat nicht so, ich habe es nicht gesehen.
Also dann wirst du einfach vom Zug überrollt.
Ja.
Und machst alle hässig und entsprechend ist das Strafmaß.
Mhm.
Also gerade die Figur, wie hat die einen Namen, die Figur?
Könnte einige. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Es könnte schon noch sein, dass es in so Figurenlehre oder auch vielleicht auch so in klassischer Dramageschichte, dass es die gibt. Oder vielleicht im. Was ein klein auch das hat, einfach die lustige Art davon ist ja der Hofnarr. Also der Hofnarr.
Ja, der kann, aber
der hat Freiheit sozusagen.
Aber auch nur hinter.
Hinter Rolle. Einer Maske sozusagen und hinter seiner Hofnarrenmütze natürlich. Genau, das ist auch noch lustig, weil der darf ja das sozusagen gegen mächtige Personen machen. Mhm. Oder?
Und du spielst schon mal, also du hast vorhin gesagt, du wendest das...
In der Impro wende ich das an als dramaturgisches Mittel in so Situationen, wo viele Beziehungen sind und wo du merkst, da steckt so ein Geheimnis dahinter, wo nicht darüber geredet wird. Das ist ja auch ein mega cooles Modell, weil das gibt natürlich eine Spannung, oder? Wenn du im Publikum merkst, irgendetwas ist da, wo ich noch nicht weiss, dann hast du eine sehr hohe Spannung. Und wenn je länger das niemand darüber redet, umso höher wird die Spannung. Und man muss wieder den richtigen Moment verwischen, dass man nicht einfach die Spannung auflöst, indem man die Wahrheit sagt, sondern dass die Spannung schon so hoch ist, dass wenn dann einer kommt, der die Wahrheit sagt, dass dann Spannung wie Nammel steigt. So, ups, was passiert jetzt, oder? Also, dass es nicht nur eine Auflösung ist vom Rätsel, sondern du musst eigentlich als Zuschauer schon an dem Punkt sein, wo du selber weißt. Also, dass der, der die Wahrheit sagt, redet nicht mehr, sagt nicht mehr etwas, was überrascht, aber er sagt es.
Ja, und das hast du ja auch oft in Strafverfahren. Du konfrontierst die Leute, sagen wir, mit Hypothesen, vermeintlichen Worten. Und was ja dann auch interessant ist, ist die Reaktion auf das. Das bringt ja die Situation so oder anders weiter.
Mm.
Die Einlassung.
Jetzt fällt mir ein Buch ein, das ich gerade vor kurzem gekauft habe. Es ist jetzt die...
Gekauft?
Ich habe es gekauft, ja.
Nein, die... aber gekauft und auch gelesen, oder?
Nein, ich habe es auch nicht ganz gelesen. Ich bin dran. Obwohl es ein Büchlein ist, aber ich warte auch ein bisschen auf die physische Ausgabe. Die ist abgeschickt worden in Amerika und ist unterwegs zu mir. Ich habe es schon als E-Book und ich habe es schon als Audiobook. Und,
wie heisst denn das Büchlein?
Es heisst How to Live. So einfach. Vom Derek Sivers. Und der Derek Sivers ist eine Figur, die immer wieder auftaucht ist in meinem Leben. So, zum Teil, dass ich es gemerkt habe und zum Teil, dass ich es nicht gemerkt habe und erst im Nachhinein gedacht habe, das war auch der Derek.
Was hat denn der Derek schon gemacht in seinem Leben?
Der Derek hat unter anderem er war Musiker ursprünglich und er hat CD Baby gegründet, respektive ganz am Anfang hat er damit angefangen, dass er hat wollen, seine CDs online verkaufen. Es gibt sehr schöne TED-Talks, wo er die Geschichte erzählt, wie er als Musiker einfach in den 90er Jahren, wo es noch kein Amazon gegeben hat und noch kein PayPal gegeben hat, hat wollen CDs auf seiner Website verkaufen. Und dann das irgendwann geschafft hat und dann haben plötzlich Leute...
Also aus Versehen reich geworden.
Er ist aus Versehen reich geworden, weil dann haben die Leute gesagt, ja, ich habe jetzt da eine CD. Also er hat dann von anderen, von Kollegen, die dann gesagt haben, kann ich nicht meine CD auch? Du hast ja jetzt schon den Knopf auf deiner Website, das ist ja mega cool. Dann hat er noch ein paar andere CDs und irgendwann hat einem, hat ihm einen geschrieben und gesagt, ja, wo sind denn deine Neuzugänge? Und dann habe ich gesagt, was für Neuzugänge? Ich sagte, ja, du bist ja ein Plattenladen online. Und er sagt, ah, ich bin ein Plattenladen. Dann ist er zum grössten Plattenladen mit CD Baby für Independent Music geworden in den USA. Mhm. Nachher ist Apple gekommen und hat iTunes gebracht. Und das ist dann natürlich ein bisschen CDs verkaufen, ist nicht mehr so. Mhm. Und dann hat ihn Apple eingeladen und hat gesagt, ja, du hast ja alle... Du bist eigentlich Distributor von allen Indie-Music. Und plötzlich hat er gesagt, ah, ich bin gar kein Plattenladen, ich bin ja Distributor. Und so ist das gewachsen. Und irgendwann hat er es verkauft. Es gibt ein sehr schönes Büchlein, das ich gelesen habe von ihm, wo die ganze Geschichte beschreibt und alle grossen Fehler, die er gemacht hat in diesen ganzen Dingen. Er ist sehr transparent.
Was ist
sein
grösster Fehler?
Hat einen Haufen Fehler gemacht.
Ja, ich glaube, das ist so wie die Ursula, eben, die sich fragt,
Liste hat nicht funktioniert. Ja, ich glaube, er hat einen Haufen Sachen wollen, die nicht gelungen sind. Und
aber
andere
was sagen Sie
sind ihm, ich weiß im Fall nicht mehr genau. Ich glaube, etwas war, dass er wie gesagt hat, dass er die falschen Sachen noch selber gemacht hat und andere Sachen, die er selber hätte sollen machen,
hat er delegiert.
So. Und ja, also er hat mal aus Versehen seinem Vater irgendwie ein Drittel von der Firma überschrieben.
Aus Versehen?
Ja, das hat der hat ihm ganz am Anfang mal ein Darlehen gegeben und plötzlich hat er gemerkt, eigentlich gehört ja ein rechter Teil von meiner Firma.
Scheisse, ja.
Vater. Und so, und dann hat er ein bisschen so Sachen machen. Das ist ein spannendes Büchli.
Gut.
Der Derek Sivers hat ein neues Buch geschrieben.
Eben, How to Live.
How to Live. Das ist alles schon recht lang her mit CD Baby, wie wir wissen inzwischen. Und How to Live ist ja ein super Titel. Und er hat, glaube ich, er schreibt selber, er hat sehr lange geschafft an dem. Und es sind irgendwie über 2500 Seiten gewesen. Und jetzt sind es noch 100. Oder so.
Gut, und jetzt hast du den Spannungsbogen so aufgebaut.
Genau. Was ich eben sehr lustig finde, an dem Zusammenhang auch mit der ehrlichen Kommunikation und der Transparenz, ist, dass er hat 25 Kapitel, wo er immer sagt, sozusagen, er macht immer eine Aussage, how to live. Im ersten Kapitel ist, glaube ich, be independent. Also versuch, alle Abhängigkeiten, die du hast, loszuwerden. Und dann wirst du glücklich. Und er macht dann ganz viel Beispiel, wo dass man sollte unabhängig werden überall. Wie so.
Wundert mich jetzt das nicht, dass ich das Buch
nein,
gefunden habe.
Nein, es geht immer noch weiter. Weil das zweite Kapitel heisst How to Live Commit. Also, gang volles Commitment ein. Und er sagt, und zwar unumkehrbar. Also genau das Gegenteil. Und der Untertitel vom Buch ist eben 27 oder 25 conflicting answers auf die Frage How to Live and one confusing sozusagen ein Outcome, wo uns alle ein bisschen wird verwirren. Und das ist recht spannend, weil er ist ein kluger Typ und er sagt, wie jedes einzelne von diesen Kapiteln, wenn du das liest, denkst genau. Aber
dann
A und B sind sich vollkommen widersprüchlich.
Ja.
Und das
so
ist
Leben.
Genau, das ist ja noch cool, oder? Dass man wie so eine innere Logik kann haben und man kann zwei innere Logiken haben, wo man sogar vielleicht im gleichen Leben irgendwie würde vertreten, also Glaubenssätze, die man hat, wo man merkt, Moment, beide können gar nicht. Also du kannst nicht total unabhängig sein und dich auf Sachen committen. Es geht nicht, oder? Also so.
Gut, jetzt viel graue Theorie. Kannst du noch das an einem Beispiel
Ja, also einfaches Beispiel, Liebesbeziehungen. Mhm. Er sagt, be independent, sagt er, have more than one romantic partner or none.
Also, in welchem Kapitel ist das?
Im ersten bei Independent.
Unabhängigkeit.
Genau, also ja. Es sagt einfach,
aha, wenn, mehr
du,
als ein,
wenn du ja, ja, einen ja, romantic ja. Partner hast, ja, dann ja. machst du dich abhängig. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Und das geht ja wieder, Commit wäre zum Beispiel, wo er explizit sagt, mach Entscheidungen unumkehrbar und so, dass du nicht das Commitment nicht wieder los wirst.
Also heiraten.
Zum Beispiel, heiraten wirst du los, aber es ist schon etwas anderes. Mhm. Also heiraten, so eine Person heiraten, wäre sozusagen sehr mehr richtig Commit als andere, oder?
Und was wäre dann das dritte Kapitel?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oder noch nicht. Ja, aber so die Idee, und das ist, glaube ich, auch noch das lustige Spiel mit dem, dass er wie so sagt, das sind so Weisheiten, die in sich irgendwie sehr verlockend sind und auch irgendwie man denkt, ja genau, ich muss das so. Und wenn man es aber noch einen Schritt weiter denkt, denkt man, das Gegenteil ist wahrscheinlich auch wahr.
Das ist ja das, was ich immer sage, es gibt gar keine Wahrheit, weißt du, so eine absolute Wahrheit, sondern es gibt Optiken auf irgendein Ereignis. Vielleicht subjektiv oder weniger subjektiv gefärbt, vielleicht auch schön geredet, aber es gibt nicht irgendetwas und das ist genau so.
Ja.
Wenn wir zwei morgen befragt werden über den Podcast jetzt, werden wir komplett etwas an und beide sagen die Wahrheit. Und es kann sogar komplett widersprüchlich sein.
Ja.
Und was schaut denn hinten raus beim Buch?
Ja, dort bin ich noch nicht, bei der Confusing Conclusion bin ich noch nicht angekommen.
So. Aber es hat ja sicher eine Einleitung, wo er erklärt, was er will.
Nein.
Er rührt dich gerade ins kalte Wasser.
Er rührt dich total ins kalte Wasser. Die Einleitung ist How to Live. Das Audiobuch liest er selber.
Mhm.
Das ist noch...
Da hast du mir ja mal das grossartigste Audiobuch Buch,
ja.
Was je gegeben hat.
Ja, ich habe es dir mal geschickt,
der Meierhof.
Falls du einfach würdest reinhören in How to Live. Es ist auch nur eine Datei, das ist, dann muss man es irgendwo anhalten zwischendrin, man muss ein bisschen wissen, man kann nicht von Kapitel zu Kapitel springen, das ist ein bisschen ungeschickt. Ist aber von ihm gelesen und das kann einem noch so ein bisschen einen Eindruck geben, seine Stimme. Es lohnt sich auch durchaus mal ein, zwei TED-Talks oder so von ihm anzuschauen, wenn einem das interessiert. Seine Website ist sivers.org. Dort ist alles drauf, was er macht.
Sind wir jetzt auf einmal gezahlt vom...
Nein, das würde er nicht machen. Aber einfach... wenn einem das... Ich finde, er ist eine lustige Figur. Da gibt es sicher noch viele andere... Ja, die irgendwie so Sachen gemacht haben, aber
das
er ist
jemand, wo... gar nicht, dass du das gerade jetzt liest.
Das andere Büchli von ihm, das, wo er seine Geschichte erzählt von CD Baby, heisst übrigens Anything You Want, finde ich auch einen schönen Titel. So. Das Büchli. Er ist sehr ein verspielter Typ, darum gefällt mir das vielleicht auch noch.
Mhm.
Ja, das so als meine... Hast du auch noch eine Empfehlung zum Abschluss?
Etwas zum Lesen?
Zum Lesen, Schauen, Hören. Essen. Aber was mich würde interessieren, was du vielleicht noch hast, du bist ja jetzt da länger in Griechenland gewesen. Und in Zürich gibt es ja im Unterschied zu Deutschland zum Beispiel relativ wenig griechische Restaurants. Also wir sind, ich könnte jetzt nicht sagen, da vorne hat es einen Griechen, oder? Wo es einen Inder hat, weiss ich genau. Und so. Aber du weißt ja jetzt auch ein bisschen, wie die richtige griechische Küche ist und was du gerne hast dort. Hast du einen Tipp, wo man in Zürich kann, griechisch essen, richtig gut?
Natürlich habe ich einen Tipp.
Wenn man es ein bisschen vermissen würde, zum Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel auch längere Zeit in Griechenland gewesen wäre und so ein bisschen authentische griechische Küche würde essen.
Also meistens ist es ja eine grosse Enttäuschung, wenn man gerade griechisch essen in Zürich, finde ich.
Ja.
Weil es fehlt halt das Meer, es fehlt das Ambiente und das Essen ist dann halt nicht das Gleiche. Aber es gibt einen Griechen, der Ankerstrasse 16, unterhalb vom Siono.
Ja.
Ich glaube eigentlich ein Catering, aber er hat so 7 Tische und
okay.
Griechische Stühle, wie man sich das am Strand vorstellt und es auch überall so ist.
Ja.
Und dort ist wirklich, die kocht das alles frisch, jeden Tag hast du irgendwie 4-5 Menüs.
Ah, sehr cool.
Da müssen wir wirklich mal gehen.
Wie heisst denn der? Weißt du?
Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat.
Ah.
Das ist eben auch so griechisch, oder? Sie sind ja eigentlich einfach, sie sind so marketingmäßig.
Ja.
Sie haben es noch nicht auf die Spitze getrieben.
Ja.
Ist irgendwas.
Ankerstrasse 16. Ja. Man muss dort hingehen. Und man kann dort auch einfach hingehen oder anrufen.
Ja, dort musst du eben auch nicht reservieren. Dort kommst du und dann wartest einfach, halt. Und irgendwo hat es dann schon noch einen Stuhl. Und nein, es sind Griechen. Es ist griechisches Ambiente. Es ist nicht Griechen in der Schweiz, sondern nein, ich finde es super. Und das Essen ist grossartig.
Super. Ja, mal schauen, ob jetzt die gerade überschwemmt werden. Aber ich gehe sicher mal.
Ich glaube, die in der Justiz tun haben, kennen die schon, weil das ist ja gerade neben dem Gericht, neben dem Bezirksgericht.
Okay.
Nein, oder geht nicht. Jetzt habe ich einen Mombasch nur noch reservieren. Ah. Oh Mann, nein. Man muss sie rausschneiden.